Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Gastrogeplauder. Nach der Sommerpause erwarten wir den Jahreskongress und das ist auch der Anlass unseres Gesprächs. Ein ganz herzliches Willkommen an Stefan Hollerbach aus Celle. Stefan, wir kennen uns ja schon ewig.
Allerdings.
Über die Endosonographie, darum geht's heute vielleicht auch. Aber vielleicht erzählst du ein bisschen was über dich, was deine Interessen sind und wir leiten dann zwanglos zum Kongressprogramm über.
Ja, kein Problem, lieber Thomas. Vielen Dank für die Einladung zum Gastrogeplauder, der ich sehr gerne gefolgt bin. Ja, ich habe die große Ehre und das Vergnügen, in diesem Jahr der Vorsitzende der Sektion Endoskopie zu sein beim Viszeralmedizin-Kongress. Und wir haben ja jetzt schon viele Monate zugebracht, ein spannendes Programm aufzustellen. Persönlich muss ich sagen, haben wir uns jetzt das erste Mal, glaube ich, 1992, habe ich dich in München besucht und war ganz begeistert, was da mit der Endosonographie ging und hatte dann die Möglichkeit, das Erlernte dann mitzunehmen an die Universitätsklinik Regensburg, die ja damals ganz neu war, bei Professor Schölmerich. Und dann haben wir das, Herr Helmut Messmann und ich haben das dann da etabliert und ich bin sozusagen lebenslang an der Endosonographie hängen geblieben, habe mich dann aber auch in der gesamten Endoskopie weiterentwickelt und man kann kurz sagen, das ist natürlich der Hauptinhalt meiner klinischen Tätigkeit, aber ich bin ja dann über Regensburg-Bochum dann schließlich Chefarzt in Celle geworden und da gehört natürlich noch vieles anderes an Aufgaben ins Repertoire, also die Gastroenterologie natürlich in Klinik und Praxis zu vertreten. Wir haben jetzt auch neue Ambulanzen für gastroenterologische Onkologie im Rahmen der ASV, im Rahmen der CED. Aber der Schwerpunkt ist und bleibt endoskopischer Ultraschall und interventionelle Endoskopie.
In der Kongressvorbereitung trifft man sich ja zu dritt mit dem Präsidenten, dem Gastroenterologen und dann dem Chirurgen, der DGAV vorsitzt, richtig?
Genau.
Habt ihr euch da immer in Berlin getroffen oder war es hauptsächlich online?
Nein, wir haben uns erfreulicherweise fast immer in Präsenz treffen können, außer für die Jourfix, für die entsprechenden Jourfix-Meetings, die jeden Monat einmal stattfinden. Aber wir haben im Mai 24 bereits angefangen, dank der hervorragenden Arbeit von Diana Kühne und ihren Kolleginnen und von Frau Scholz, die ich auch besonders erwähnen möchte, die die Kongressarbeit ganz hervorragend in der Geschäftsstelle machen, haben wir uns zum ersten Mal im Mai zu dritt als Dreigestirn in Leipzig getroffen und hatten einen wunderbaren Tag, wo wir eben für den Viszeralmedizin-Kongress die Locations besichtigt haben, hatten dann die Qual der Wahl, wo gehen wir hin mit dem Dinner, wo gehen wir hin mit der Endo-Lounge, wo findet dies und jenes statt und das haben wir alles mit dem kleinen Bus abgefahren, die Stimmung war sehr, sehr gut. Und es hat sehr viel Freude gemacht. Und seitdem haben wir uns noch mehrfach in Berlin getroffen und dann regelmäßig diese kleineren Sachen mit den Jourfix abgearbeitet, wo auch die Kongresssekretärinnen und Sekretäre dabei sind.
Ja. Dadurch, dass ja das Kongressoffice zentralisiert ist im Gegensatz zu früher, dauert die Vorbereitung nicht so lange. Ich kann mich erinnern, ich war vor ewigen Zeiten auch mal als Zuständiger für die Sektion Endoskopie dabei und ich weiß noch, das Erste, was wir uns ausgesucht haben oder besichtigt haben, sind die Abendlocations. Ja. Das ist wahrscheinlich immer noch so, oder?
Das ist immer noch so. Man trifft sich, um sich kennenzulernen. Man besichtigt dann eben die Abendlocation. Es war ja auch jetzt zweimal hintereinander ist der Kongress in Leipzig und wir wollen ja die Kolleginnen und Kollegen nicht langweilen, sondern wir wollten was Besonderes bieten. Ich glaube, ohne jetzt Geheimnisse zu verraten, in diesem Jahr ist was ganz Besonderes an Locations gefunden worden. Mehr verrate ich an dieser Stelle nicht. Kommen Sie einfach und schauen Sie sich das an. Es ist wirklich sehr speziell und sehr schön. Und wenn das Wetter noch mitspielt, findet auch viel Outdoor statt auf Neudeutsch. Ne?
Das ist der Freitagabend.
Nee, das ist der Mittwochabend für das sogenannte Präsidentendinner. Das hat eine ganz besondere Location. Und die Endo-Lounge findet ja in kleinerem Kreis, findet in der Stadt, in einem Varieté-Theater in der Altstadt statt. Und am Freitagabend ist ja die DGVS-Party. Die ist ja mittlerweile auch legendär mit einer fünfköpfigen Frauenband namens Female Vibes. Das wird sicher auch ein Höhepunkt der nebenwissenschaftlichen Veranstaltungen
dabei. Verstehe. Also sind wir jetzt durch dieselbe Hintertür in den Kongress wie ich damals. Es muss sich ja nicht immer alles ändern.
Nein, Bewährtes soll bewährt bleiben. Das ist auch ganz toll und das DGVS-Team macht das wirklich großartig. Wir haben uns sofort auch mit den anderen Präsidenten. Wir kannten uns ja gar nicht so richtig und haben uns da sehr nett kennengelernt. Schön ist auch, dass man dann am zweiten Abend, dass man dann in Leipzig sich selbst überlassen wird. Und dann müssen die drei Kongresspräsidentinnen oder Präsidenten müssen zusammen. An dem Abend geht man nicht aus dem Lokal raus, bevor nicht das Motto gefunden worden ist. Und das dauert mitunter ein bisschen länger, weil es sind ja schon ganz großartige Mottos benutzt worden die letzten Jahre. Und am Schluss haben wir eins gefunden, wo wir es dann wirklich alle wiederfinden. In diesem Jahr heißt es ja, für alle, die mehr wollen. Da kommt dann sehr viel zu dem Meer, kommt dann sehr, sehr viel.
Für alle, die mehr wollen. Also das ist ja wie ein Abenteuerurlaub mit Mottozwang. Dann letztlich, ja. Was heißt das eigentlich? Was heißt mehr wollen? Wir geben uns nicht zufrieden mit der zunehmenden Verwaltung der Medizin oder was?
Genau, eigentlich ist ein ganz großer Rahmen, der für alle Sachen passt. Du hast es ja gerade genannt, also schon mal die Verwaltungsproblematiken, die wir alle haben. Dann aber auch im politischen Bereich, da wollen wir auch viel, viel, viel mehr und werden eigentlich im Moment wieder enttäuscht, weil die Krankenhausreform ja wieder nach hinten geschoben wird. Aber das ist ein eigenes Thema. Aber auch die, die mehr wollen im Bereich Diagnostik, Therapie, die, die mehr wollen im Bereich für die jungen Gastroenterologen, die uns sehr wichtig sind, die auch ganz toll mitgezogen haben, eine eigene Masterclass bekommen und eine eigene, wieder ihren den Mittwoch wieder als eigene als Yoga-Tag, Next Gen heißt das eigentlich, Next Generation Tag, benutzen mit tollen Vorträgen, super Veranstaltungen. Es geht hier zum Beispiel, erstmals gibt es ein Symposium, in dem untersucht wird, anhand einer Umfrage, die gerade in Deutschland läuft, ob und in welchem Ausmaß Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshintergrund in deutschen Krankenhäusern wirklich Diskriminierungen erfahren. Das ist ein ganz neuer Workshop im Bereich der Next Gen. Nur als Beispiel, was dieses Mehrwollen bedeutet. Aber natürlich finden auch ein Mehr an neuen endoskopischen Verfahren, ein Mehr an neuen Medikamentenstudien, wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die Science Camp ist auch wieder sehr gut besetzt. Die Abstracts sind eingetrudelt. Es sind über 500 Abstracts eingegangen, mit teilweise sehr, sehr hoher Qualität. Also da wird eine Menge kommen.
Also der Mittwoch ist ja, ich habe mir den angeschaut, sehr dicht. Wir podcasten ja auch immer vom Kongress, hauptsächlich am Mittwoch. Also da ist wirklich die Qual der Wahl.
Das stimmt.
Jetzt, wenn man sagt, so, jetzt bin ich für die Endoskopie zuständig und dann auch noch, wir wollen mehr. Wie bist du denn da rangegangen? Oder hast du dir eine Prioritätenliste gemacht? Was ist mir besonders wichtig? Was will ich zum Ausdruck bringen von 1 bis 5? Oder wie bist du da vorgegangen?
Ja, also ich habe auf einer langen Bahnfahrt nach Oberbayern im letzten Jahr, habe ich viel Gelegenheit gehabt mit der Deutschen Bahn, die dann gelegentlich ja mal ausfällt und stehen bleibt, mir jeden Zug einzeln zu überlegen.
Das kann durchaus meditativ sein, ja.
Ja, genau. Meditativ ist hier der richtige Ausdruck. Und dann habe ich zum einen zusammengestellt, was mir persönlich besonders wichtig erscheint, aber ich habe auch später mit meinen jüngeren Kongresssekretären gesprochen, was aus deren Sicht denn auch für den Endoskopie-Teil der Viszeralmedizin sehr wichtig erscheint, und habe natürlich auch in Programme geschielt, die über den Tellerrand rausgucken, bei der europäischen Fachgesellschaft, bei der amerikanischen. Und dann bin ich auch drauf gekommen, dass wir vielleicht auch ein paar Themen unbedingt reinnehmen müssten, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so Mainstream sind. Zum Beispiel, wie halten wir uns denn am Arbeitsplatz Endoskopie fit? Wie halten wir es denn damit? Und da bin ich in Deutschland extrem fündig geworden, denn die Arbeitsgruppe von Benjamin Walter in Ulm forscht ja seit geraumer Zeit zu dem Thema, wie halte ich mein Endoskopie-Team fit? Die Belastungen, die durch die Endoskope auf die Gelenke bestehen, was kann ich tun? Diese Belastung, dass Leute nicht frühzeitig den Beruf wechseln müssen oder aussteigen müssen, obwohl sie eigentlich noch fit sind, aber die Gelenke machen nicht mehr mit oder sie können nicht mehr stehen. Wie kann ich die Augen entlasten? Denn das ist auch ein Thema. Auch die Augenbelastung ist durchaus sehr, sehr hoch, je nachdem wie die Lichteinstrahlung ist, so weiter. Das ist aber nur ein Seitenaspekt. Natürlich war mir extrem wichtig, alle großen Neuerungen in endoskopisch-interventionellen Techniken zu zeigen. Und da bin ich auch fündig geworden.
Das war oben auf deiner Liste, weil mich interessiert die Liste natürlich. Ja, die, und zwar deine, also ganz, und die deiner Mitarbeiter.
Genau. Ganz oben, das wird man auch an den Titeln. Die Titel sind übrigens von den Sessions, die sind nicht KI-generiert, kein einziger, sondern die sind alle von mir und meinem Team generiert. Da sind wir sehr stolz drauf. Aber ganz oben auf der Liste waren natürlich die neuen endoskopischen interventionellen Verfahren, also die EID zum Beispiel, die ja auch gerade in Hamburg sehr intensiv bearbeitet und beforscht wird. Aber natürlich auch das Kapitel EUS Total, Endosonographie Total. Der diesjährige Preisträger der Sektion Endoskopie, der Peter Wielmann aus Kopenhagen, wird da vorgestellt, der ja über sehr, sehr viele Jahre die Szene außerordentlich belebt hat und dies noch immer tut. In Deutschland wäre er schon im Rentenalter. In Kopenhagen ist das überhaupt kein Problem, weil in Dänemark sieht man die Qualität der Leute, die noch voll arbeiten und auch noch PhD-Students betreuen und zwei Tage die Woche durch endoskopieren und das auf sehr, sehr hohem Niveau. Also deswegen auch die Endosonographie war natürlich auch ganz oben auf der Liste. Aber uns war dann auch noch wichtig, jetzt sind wir schon so in der mittleren Bereich, eben die schon genannten Bereiche Ergonomie für die Arbeitenden in der Endoskopie, aber dann auch das große Thema Umweltschutz, Müllvermeidung, Müllreduktion, ganz großes Thema, was die DGVS ja auch schon intensiv bearbeitet. Ja, und dann noch, wir haben ja nicht nur die 11 endoskopischen Sitzungen zu bestreiten gehabt. Da haben wir auch natürlich noch ein spezielles Thema, Cholangioskopie, Gallenwegsintervention, da hat sich sehr, sehr viel getan. Ich glaube, alle paar Monate kommt eine neue Firma mit einem Cholangioskop zurzeit um die Ecke. Da muss man natürlich auch einiges zu machen. Dann haben wir das Thema KI, ganz großes Thema. War jetzt bei mir nicht die alleroberste Priorität. Ich habe es mir in die Mitte gerückt. Aber
bei deinen Mitarbeitern?
Ja,
bei haben den Mitarbeitern. Haben die KI oben hingesetzt? Ja, tatsächlich? Oder haben die gesagt, ich kann schon nicht mehr hören, wo ist denn die KI im Alltag?
Um ehrlich zu sein, Thomas, beides. Zum einen haben sie gesagt, oh, da kommen ja viele neue Spielzeuge. Auf der anderen Seite haben sie gesagt, ich kann es nicht mehr hören. Mit den Polypen, eigentlich schalten wir es lieber wieder ab. Ja, es nervt eigentlich am meisten am Ende des Tages. Aber wir haben ein bisschen selber mitgearbeitet im Bereich der neuen Mediglobe EUS KI-Software. Und wenn man mal in dem Bereich ein bisschen selber mitmachen kann, sieht man, erstens kann man ein bisschen mitreden und zweitens sieht man auch, wie schwierig der Weg, wie steinig der Weg ist, dahin zu kommen, dass das einem in der Klinik eines Tages wirklich sehr viel nützt. Also da sind wir noch ganz am Anfang, aber ich denke, dass die Gerätschaft, die jetzt zur Verfügung steht, die auch auf dem Kongress vorgestellt wird von der Firma Mediglobe, ist schon ein toller Schritt in die Richtung, dass man unterstützt wird. Ich sehe persönlich KI als Helferlein der Ärztinnen und der Ärzte, die uns helfen kann in bestimmten Situationen, meinetwegen, wenn wir müde werden. Alle werden irgendwann müde während des Endoskopierens, wenn unsere Augen ein bisschen flickern, wenn man abgelenkt gestört wird, da kann uns die KI ganz entscheidend helfen. Oder auch vielleicht in der Vorhersage, was denn so ein Polyp, ob der wirklich bedeutsam ist, ob ich beim 85-Jährigen den jetzt wirklich unbedingt rausmachen muss. Ich glaube, das ist eines Tages wirklich realistisch. Aber natürlich nimmt auch AI einen größeren Teil in unserem Kongressportfolio ein.
Habt ihr KI-Sitzungen oder habt ihr geguckt, dass ihr in mehrere Sitzungen KI-Themen einstreut, ob die da eine Rolle spielen oder beides?
Beides. Wir haben im Bereich der Sektion Endoskopie eine, die habe ich RoboDoc getauft, weil da auch Robotik eine Rolle spielt, KI-gesteuerte Robotik. Da kamen auch Abstracts zu dem Thema, das passte dann sehr gut. Aber auch im Bereich der interdisziplinären Sitzungen, da haben wir alle drei ganz toll mit Andreas Stallmach und mit Jörg-Peter Ritz, das war wirklich eine ganz hervorragende Zusammenarbeit oder erfreulicherweise ist es ja noch eine Zusammenarbeit. Und da hatten wir überhaupt keine Probleme, uns da zu finden. Und auch die interdisziplinären Sitzungen, da haben wir KI-Themen eingestreut, wie du gesagt hast.
Es ist ja, die interventionelle Endoskopie ersetzt ja einerseits die Chirurgie, auf der anderen Seite wird auch mehr gemeinsam gemacht. Wir machen Dinge, die früher verboten waren, deswegen brauchen wir die Hilfe von anderen Fächern. Gerade in der Onkologie sind wir plötzlich in einem multimodalen Feld unterwegs. Du hast vorher die Rektumresektion per tiefer Resektion EID erwähnt. Da kommt ja oft was raus, wo wir dann nicht mehr alleine sind. Wie nimmt die Chirurgie das denn wahr? Aus deiner Sicht, gerade in der Programmgestaltung?
Ja, also es gibt natürlich da eine ganze Menge Aspekte. Jetzt hast du natürlich in ein Wespennest gestochen. Also zum einen muss ich sagen, ich kann die Bedenken mancher Chirurgen durchaus verstehen. Wir sind ja auch Darmkrebszentrum zum Beispiel. Auch bei uns haben die Chirurgen Angst, dass die Rektumkarzinomzahlen für die Darmkrebszentren einbrechen. Und ich glaube, hier ist die Deutsche Krebsgesellschaft enorm gefragt, die Zahlen mal der Realität anzupassen, die da gefordert werden. Denn wir haben ja nicht nur die endoskopischen Verfahren als Konkurrenz, wir haben auch die Immuntherapie bei den MSI-Positiven. Da werden einige, ist eine kleine Gruppe, aber eine kleine Gruppe von Patienten fällt sowieso schon weg, weil ich kann mit Immuntherapie das Rektumkarzinom komplett entfernen. Dann gibt es die Gruppe, die von den Onkologen kommen, die diese totale neoadjuvante Therapie bekommen mit den Strahlenleuten zusammen. Und da gibt es immer mehr Komplettremissionen. Und gerade bei älteren Patienten, wenn die ihr Rektum behalten können, ohne starken Funktionsverlust. Also wir sind da in einem großen Problemfeld. Das sehen die Chirurgen auch. Aber natürlich wollen die Chirurgen, die ich kenne, auch ihre Patienten optimal behandeln. Also sind wir in so einem magischen Dreieck zwischen Fallzahlen, die gefordert sind, Qualitätszahlen, und auf der anderen Seite wollen wir unseren Patienten ja das Beste anbieten, was wir haben. Also ich kenne noch keine Lösung aus dem Dilemma, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wobei ja schon, sagen wir mal, es muss ja dann irgendwann, und da müssen wir einfach dafür kämpfen, die Behandlung von bestimmten Karzinomen sein, egal wie die dann ist. Die soll natürlich so sein, wie es dem Stand entspricht und für die Patienten am besten ist. Und ob man jetzt ein Rektumkarzinom starr ausschält oder flexibel, ist ja eigentlich für den Fall oder die Fallzahl sollte es egal sein.
Das ist der Punkt. Also die Statuten müssen einfach angepasst werden, wie du sagst. Dass eine EID als chirurgisches Verfahren für die Fallzahlen für Darmkrebszentren anerkannt wird, das ist sicherlich zum Beispiel, ist vielleicht noch ein bisschen Zukunftsmusik, weil sie ist ja noch nicht so weit verbreitet und wird ja auch noch evaluiert. Aber das sollte in die chirurgischen Fallzahlen rein des Gesamtzentrums, da gebe ich dir absolut recht. Und wenn man die Fallzahlen anpasst, dann kann man vielleicht auch schon ein bisschen Fahrt aus dem Schiff nehmen. Ne?
Ja, also was natürlich schon auffällt, auch aus dem, was du fürs Programm vorgesehen hast, und ich glaube, das ist sehr modern. Man fängt an, ja, da gibt es was Tolles Neues und die Technik und Technik, und dann ist man aber sofort bei den Implikationen. Eigentlich ist das ja ein Vorteil. Also, wie können die Leute das bedienen, dass sie keine Rückenschmerzen kriegen zum einen? Wie muss das abgerechnet werden? Wie ist der Rahmen, sodass so Programme schon auch bunter werden und auch Dinge berücksichtigen, mit denen wir als Fortbildner die Leute früher alleine gelassen haben?
Genau, genau. Klar, die Zeiten waren ein bisschen anders. Da standen die bahnbrechenden Neuerungen noch mehr im Vordergrund als jetzt. Aber wir sind alle betroffen von den Folgen des Klimawandels. Das ist keine Floskel, sondern wir haben das vor 2 Jahren hier in Celle gehabt, dass das Krankenhaus fast unter Wasser stand, wegen enormer Regenmengen, denen die meisten Keller nicht mehr standhalten konnten. Und das betrifft uns irgendwann in unseren Endoskopien auch und in unseren Krankenhäusern. Wir sehen die Müllberge, aus unserer Endoskopie sehen wir die Müllberge, die täglich von dem Logistikpersonal da abgefahren werden. Und wir können vor diesen Themen ja überhaupt nicht mehr die Augen verschließen. Die DGVS ist da weit vorne dran. Andere Fachgesellschaften, will jetzt kein Fächerbashing betreiben, aber ich weiß, dass andere Fachgesellschaften das Thema noch gar nicht berührt haben. Und insofern finde ich, wir müssen alle, da waren wir uns auch einig, alle 3 Kongresspräsidenten, waren wir uns dieses Jahr ganz einig, dass dieses Thema in allen Sitzungen eine ihm gebührende Rolle spielen muss, weil wir alle davon betroffen sind. Und wir sind hier als Krankenhäuser einer der größten Verschmutzer, CO2-Produzenten, wenn man das mal runterrechnet, da wird einem schwindelig. Aus diesem Grunde, ich bin dir sehr dankbar, dass du das ansprichst, denn wir haben dieses Jahr das Glück, dass der Viszeralmedizin-Kongress nahezu vollständig kompensiert wird. Das CO2 des Kongresses, was zusätzlich durch die Anreisen, Abreisen und so weiter entsteht, das wird kompensiert, indem wir eine Baumpflanzaktion in Leipzig durchführen. Das ist alles schon in trockenen Tüchern. Hat die Geschäftsstelle mit Diana Kühne alles schon bravourös erledigt. Und da werden 7000 Bäume in und um Leipzig gepflanzt, um das zu kompensieren. Wir haben ein weiteres Zeichen gesetzt. Eigentlich wollten wir den, ich sage jetzt mal was Schockierendes, eigentlich wollten wir den ganzen Kongress vegetarisch gestalten. Soweit sind wir dann doch noch nicht gekommen. Aber wir haben da auch schon Akzente gesetzt, dass das so ein bisschen in die Richtung geht, dass so ein bisschen Aufmerksamkeit von dem entsteht. Das, was es an wahnsinnig tollen, farbenfrohen und geschmacksträchtigen Speisen gibt, die nicht unbedingt von einem toten Tier aus einer Legebatterie stammen müssen. Also ich sage es mal ganz provokant. Wir haben da Zeichen gesetzt, Duftmarken. Ich hoffe, unsere Nachfolgerinnen und Nachfolger werden das vielleicht fortführen. Ich bin ganz sicher, dass sie das tun, denn auch bei den jungen Gastroenterologen hat das sofort gezündet. Und wir sind keine Bilderstürmer, wir sind keine Weltverbesserer und wollen nicht politisieren. Aber wenn man an ein paar Stellen zeigen kann, auch wir tun was, es ist uns nicht egal und man kann ganz einfach was tun, was hoffentlich dann auch sehr wirksam ist, dann ist das eine schöne Sache.
Das Hauptding bei diesem Thema, was ich jetzt nicht weiter vertiefen will, ist, fahren Sie mit dem Zug.
Genau.
Weil wenn was richtig reinhaut, dann ist das das Flugzeug.
Genau.
Jetzt noch so ein bisschen zum Schluss und zur Abrundung. Es ist ja, wie gesagt, ein breites Themenfeld zwischen Wissenschaft, Politik und sonstigen Faktoren um die Endoskopie, Gastroenterologie herum. Wie finden sich die Niedergelassenen wieder? Die haben ja zum Teil eigene Themen, aber eben nur zum Teil.
Genau, aber die Niedergelassenen sind natürlich mit dem BNG vor Ort wieder voll vertreten. Und wir haben uns insgesamt, also ich spreche jetzt für alle drei Kongresspräsidenten, uns bemüht, dass die Themen auch sehr, sehr breit und praxisgerecht, also das meine ich wirklich so. Also auch der Kollege Gastroenterologe oder die Gastroenterologin in der Praxis werden sich sicher bei vielen Workshops wiederfinden. Das ist nicht nur abgefahrenes Zeug oder die in ihrem Elfenbeinturm. Da haben wir bei der Programmauswahl sehr drauf geachtet. Und haben zum Beispiel, ich kann nicht alles davon schildern, aber ein wichtiges Beispiel ist, wir haben eine eigene Session gemacht zu dem Thema Endoskopie am Lebensende, Endoskopie in der Palliativmedizin. Und auch das ist ja sicherlich etwas, was auch für niedergelassene Kollegen interessant ist. Wobei der BNG hat ja auch seine eigenen Veranstaltungen. Und im allgemeinen Gastroenterologieprogramm gibt es ganz, ganz, ganz viele Posten, die natürlich auch die Praxiskollegen maximal betreffen,
ne? Ja gut, Stefan, das war jetzt wirklich ein schöner Rundritt durch das Programm und ich finde es wirklich bemerkenswert. Man kaut jetzt nicht die einzelnen Themen durch, sondern wir hätten ja fast zu den Seitenthemen eigene Podcasts machen können. Wir müssen uns allerdings zeitlich ein bisschen am Riemen reißen. Es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Die Message ist ja klar. Kommen Sie nach Leipzig, Klammer auf, mit dem Zug, Klammer zu, bringen Sie gute Laune mit und kommen Sie zu den Veranstaltungen. Und somit schließt sich der Kreis, vor allem auch am Freitagabend. Aber du verrätst nicht, was am Freitagabend ist, oder doch?
Doch, doch, Freitagabend ist die Party, genau, mit den Female Vibes, mit der Frauenband.
Das ist wo nochmal?
Ach so, noch nicht. Ehrlich gesagt, das, wo die Party ist, da jetzt ist mir wieder eingefallen, das ist ein ganz kurioser Ort in der Stadt, gut zu erreichen. Und das ist ein ehemaliges Hammam, also ein ehemaliges Schwitzbad, orientalisch. Das haben tatsächlich Leute da im 18. Jahrhundert gemeint, sie müssen jetzt mal den Orient nach Leipzig verfrachten. Und das sieht man auch noch. Man kann da noch Teile besichtigen. Zu DDR-Zeiten hat man auch versucht, das als Hammam, als Gesundheitsbad wieder in Betrieb zu nehmen. Aber das ist wohl technisch jetzt nicht mehr möglich. Aber die haben einen sehr, sehr, sehr schönen Saal, wo auch alle reinpassen und der so ein bisschen auch die Jugendstilzeit hochleben lässt und da kommen alle auf ihre Kosten. Auch musikalisch ist das eine schöne Sache dort und ja, ich denke, die Party wird auch ein Highlight werden. Und das Präsidentendinner findet, wie gesagt, ein bisschen außerhalb statt in einem ehemaligen Schlösschen, was die DDR-Führung gebaut hat, aber so, als wären sie gerne Fürsten geworden aus dem 16. Jahrhundert. So sieht das aus.
Jetzt enden wir mit der deutschen Geschichte. Also es ist wirklich,
richtig, genau.
Wirklich super, mit dir zu plaudern. Stefan, ich danke dir ganz, ganz herzlich und wir freuen uns wirklich sehr auf deinen Kongress.
Ja, hat mir auch großen Spaß gemacht. Vielen Dank, Thomas. Und bis hoffentlich bald mal wieder zum nächsten Plauder.
Genau. Und auf jeden Fall in Leipzig. Ihnen, meine Damen und Herren, herzlichen Dank fürs Zuhören. Kommen Sie nach Leipzig natürlich. Geben Sie uns Anregungen in Leipzig vorher, nachher, welche Themen wir beim Podcast weiter behandeln sollen. Vielen Dank.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.